HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
The mountain environment has sadly changed.
Die Bedingungen am Berg haben sich bedauerlich verändert. Es gibt immer mehr kommerzielle Touren, bei denen unerfahrene Enthusiasten sich von Spezialisten führen lassen.
So many canned plastic and food.
Ich habe Unmengen von Dosen, Essensresten und Plastik gefunden, dazu Exkremente und verlassene Zelte.
Wenn wir daran denken, dass der Everest alle Jahre präpariert wird von Hunderten von Sherpas, damit dann große Touristenscharen hinaufgebracht werden können.
Es ist schockierend, aber dieses Jahr gab es nicht so viel Schnee. Das heißt, wir haben so viele Leichen dort oben gesehen.
Solange der Mensch auf der Straße nicht verstanden hat, dass ein Everest, auf den man geführt, getragen, gehievt wird, im Grunde keine starke Erfahrung hergibt und nicht viel wert ist, wird dieser kommerzielle Expeditionshumbug weitergehen.
8.848 Meter ragt er aus dem Himalaya hervor. Der höchste Berg der Erde, der Mount Everest, auch das Dach der Welt genannt. Seit den 20er Jahren versuchten sich an diesem Gipfel schon Expeditionen aus aller Welt, bis 1953 dann die Erstbesteigung gelang. Seitdem wandeln viele Nachahmer im Himalaya auf ihren Spuren und es werden immer mehr. Wie auf einem Bergsteiger-Highway reihen sich eine Expedition an die andere. Im letzten Jahr waren rund 800 Abenteurer dort oben unterwegs. Das bleibt nicht ohne Folgen, denn auch der Mensch, der hoch hinaus klettert, hat niedere Bedürfnisse. Und so türmen sich mittlerweile in eisigen Höhen Müll, Exkremente und auch die Körper derer, die ihre Expedition nicht überlebt haben. Rund 300 Tote hat der Berg schon gefordert, rund 200 der Leichen wurden nie geborgen. Dieser Berg ruft Hilfe. Und die naht jetzt von der chinesischen Seite aus. Sämtliche Hinterlassenschaften sollen vom Berg geholt werden. Aber reicht das, wenn die nächsten Abenteurer schon in den Startlöchern stehen? Was rettet den Berg? Das fragen wir heute. In dreckigen Höhen, der Müll auf den Bergen. So haben wir die Sendung heute genannt. Und wir schauen dabei nicht nur auf den höchsten Berg, denn auch in weitaus unspektakuläreren Bergregionen ist der Müll längst zum Problem geworden. Auch ohne Sauerstoffflaschen. Zunächst müssen wir uns aber einfach der Faszination hingeben, die vom Everest ja durchaus ausgeht. Viele hatten es schon versucht, viele hatten ihr Leben gelassen im Himalaya, bis die Erstbesteigung gelang. Es war das Jahr 1953 und wenn man die Ausrüstung anschaut, mit der die Bergsteiger damals unterwegs waren, dann ist die Leistung gar nicht hoch genug einzuschätzen. Funktionskleidung und Leichtmetallpickel kannte man da ja noch nicht. Die beiden Namen aber dazu, die kennt man. Edmund Hillary und Tenzing Norgay.
Die entscheidende Barriere vor dem Gipfel war eine 25 Meter hohe Felsstufe, spiegelglatt und fast ohne Tritte und Griffe. An der Ostseite der Felsstufe klebte eine riesige Schneewehe. Hier beschlossen sie hinaufzugehen. Hillary ging als Erster am Seil, während Tenzing auf festem Boden sicherte. Mit Knien, Schultern und Armen stemmte Hillary sich immer höher, bis er oben festen Grund erreichte und erschöpft niedersank. Dann folgte Tenzing auf demselben Weg. Diesmal sicherte Hillary. Immer höher ging es auf den Grat. Die Minuten verrannen und sie hatten es immer noch nicht geschafft. Es wurde inzwischen ein echter Wettlauf gegen die Zeit und den zu Ende gehenden Sauerstoffvorrat. Und dann stellte Hillary plötzlich fest, dass es vor ihm nicht mehr hinauf, sondern hinunter ging. Er stand auf der höchsten Erhebung der Erde. Tenzing grinste und dann umarmten sich die beiden ungleichen Männer.
Schreibt der bekannte österreichische Bergsteiger Peter Haberler über den Triumph des Neuseeländers Edmund Hillary und seines Sherpa-Gefährten Tenzing Norgay. Zum ersten Mal war am 29. Mai 1953 der Himalaya-Gigant bestiegen worden, nach über 30 Jahren vergeblicher Expeditionen und etlichen tödlich endenden Versuchen. 25 Jahre später, am 8. Mai 1978, gelang auch Haberler zusammen mit dem Südtiroler Reinhold Messner der Aufstieg auf den höchsten Bergriesen der Erde, ohne Sauerstoffflaschen. Haberler hat diese bergsteigerische Großtat in seinem Buch Der einsame Sieg, Mount Everest 78 beschrieben. Und Messner schaffte es erneut drei Monate danach im August 1978 im Alleingang, wiederum ohne Sauerstoffdusche. Die Ehre aber, als Erster oben gewesen zu sein, gebührt Hillary und Norgay. Jahre später erzählt der inzwischen geadelte Hillary:
I think when I got to the top of Everest, I didn't have a feeling of enormous excitement.
Nun, als ich den Gipfel betrat, hatte ich nicht das Gefühl großer Erregung, wie die Leute vielleicht denken können. Wir waren natürlich müde und uns wurde klar, dass wir noch das Riesenproblem hatten, wieder heil hinunterzukommen. Hauptsächlich fühlte ich eine fast ruhige Genugtuung in mir und auch ein wenig Überraschung. Denn vor uns hatten sehr gute Expeditionen den Everest zu bezwingen versucht. Aber wir waren hier oben, Tenzing und ich. Wir hatten die unterschiedlichsten Probleme bewältigt und schließlich unseren Fuß auf den Gipfel gesetzt. Ja, ich spürte diese Befriedigung. Aber auch, warum hatten gerade wir dieses Glück gehabt?
Seit den 20er Jahren hatten vor allem die Briten, aber auch Angehörige anderer Nationen versucht, den Everest und die übrigen 13 Achttausender im Himalaya und Karakorum zu besteigen. Der 8.125 Meter hohe Nanga Parbat wurde zum sogenannten Schicksalsberg der Deutschen. Sie schafften es nicht, sondern der Innsbrucker Hermann Buhl bezwang ihn im Alleingang ebenfalls 1953. Über 20 Gruppen quälten sich nach Hillary und Tenzing bis 1978 mit Sauerstoffmasken auf den Everest, bis zu jener Pioniertat Messners und Haberlers, die auf Atemgeräte verzichtet hatten. In der Todeszone über 7600 Meter eine unglaubliche Leistung. Reinhold Messner ist übrigens der erste Bergsteiger, der alle 14 Achttausender bezwingen konnte.
Karl-Heinz Lummerich über die Erstbesteigungen des Everest. Reinhold Messner sagt heute, den Everest, wie Hillary ihn bestiegen hat, den gibt es heute nicht mehr. Es ist der gleiche Berg, aber der Berg wird in Seile und Ketten gelegt und Sherpas arbeiten monatelang, um den Touristenweg zu bauen. Er würde sich heute also nicht mehr einreihen in die Schlange der Everest-Besteiger. Im letzten Jahr waren es 476 von der Südseite aus und 239 von der Nordseite. Fast alle mit Sauerstoff. Auf den letzten 1000 Höhenmetern benutzen die allermeisten Alpinisten Sauerstoff. 10 oder mehr Flaschen sind da schnell weggeatmet und jede Flasche kostet um die 500 Euro. Den Everest muss man sich leisten können. 40.000 bis 50.000 Euro kostet ein Aufstieg zum Everest durchschnittlich. Man kann aber auch leicht das Doppelte ausgeben. Seit diesem Jahr muss man auch eine Müllsammelgebühr von 1.500 Dollar einrechnen. Und die Tour bleibt lebensgefährlich, trotz Gepäcktransport, persönlichem Sherpa und Fixseilen. Auch im letzten Jahr sind 5 Menschen nicht lebend heruntergekommen. Dem anhaltenden Boom tut das keinen Abbruch. Silke Dietrich über den Run auf den Everest.
Der Everest ist der gefährlichste Ort der Welt.
Das Hollywood-Drama Everest – Gipfel ohne Gnade zeigt die dramatischen Tage einer Expedition im Katastrophenjahr 1996. 15 Menschen sollen alleine in diesem Jahr auf dem Berg gestorben sein, weil es besonders viele Unwetter gab.
Da ziehen Wolken aus dem Tal hoch, sieht übel aus.
Gefährlich ist es aber eigentlich immer am Berg. Die Temperaturen können auf minus 40 Grad fallen, der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt um 60%. Mehr als 290 Menschen sind am Everest schon ums Leben gekommen. Und dennoch ist der Run auf den Gipfel ungebrochen. Im letzten Jahr waren 800 Menschen dort.
Noch ein paar Tage und den Rest deines Lebens bist du der Mann, der auf dem Everest war.
Die ersten Versuche, den höchsten Gipfel der Welt zu erklimmen, fanden in den 20er Jahren statt. Bald werden es 10.000 Menschen sein, die schon auf den höchsten Punkt der Erde geklettert sind, also auf 8.848 Meter über dem Meeresspiegel. Vor allem im April und Mai machen sich hunderte Bergsteiger in der Nacht auf, um vom höchstgelegenen Camp in die sogenannte Todeszone aufzusteigen. Es gibt Staus, Streit, Ärger und eben auch Todesfälle.
Die Wahrheit ist, dass es kein Selbstgänger wird. Die Berge sind gefährlich. Man kann hier nur zu leicht sterben.
Das sagte Uerli Steck vor 2 Jahren im April, bevor er sich zu einer Rekordjagd aufgemacht hatte. Steck wollte den Everest und den benachbarten Lhotse ohne Sauerstoff in nur 48 Stunden besteigen. Er stürzte 1000 Meter tief in den Tod. Kurz darauf kam auch Bahadur Sherchan dort ums Leben. Er war 85 Jahre alt und wollte als ältester Bezwinger des Everest in die Geschichte eingehen.
Ich will mich vor allem für unsere Mutter Erde einsetzen und für den Weltfrieden. Das ist mein Traum. Vor 9 Jahren habe ich vorhergesagt, dass ich entweder tot vom Berg zurückkehren oder den Mount Everest noch einmal bezwingen werde. Damals ist mir der Aufstieg gelungen. Diesmal glaube ich, dass ich es mit Gottes Hilfe noch einmal schaffen werde.
Sherchan schaffte es nicht. Er starb an einem Herzinfarkt auf 5300 Metern Höhe im Basislager. Das sind die traurigen Rekorde des Berges. Aufgelistet werden aber auch gerne die erfolgreichen. Der jüngste Bezwinger war 13 Jahre alt, der älteste 80. Außerdem standen schon Blinde, Taube oder Menschen mit amputierten Fingern und Zehen ganz oben.
Bin oben am Gipfel, Helen.
Die Nepalesen allerdings empfinden eher die Bergsteiger als Herausforderung als den Everest selbst. Denn die tausenden Menschen hinterlassen eine Menge Müll auf den Bergen. Schon jetzt ist die Weite aus Schnee und Eis übersät mit leeren Zelten, Sauerstoffflaschen, Kletterwerkzeugen oder Verpackungen. Nicht zu vergessen all die Plastiktüten, die sogenannten Poo-Bags. Denn all die Bezwinger müssen ja auch mal für kleine Bergsteiger. Und viel zu viele von ihnen lassen ihre eigenen Exkremente einfach dort zurück.
HR2 Kultur der Tag. Ohne die Menschen vom Volk der Sherpa wären die Aufstiege zum Mount Everest wohl nicht möglich gewesen. Und schon gar nicht die Massenbewegungen am höchsten Berg der Erde, denn die Sherpa sind genetisch angepasst an das Leben in großer Höhe. Es ist also auch ein Sherpa, der den Everest-Rekord hält. 22 Mal war der 47-jährige Nepalese Kami Rita Sherpa ganz oben. Auch Angkami Sherpa arbeitet als Bergführer. Er war schon zweimal auf dem Everest und wir erreichen ihn gerade in Kathmandu. Er war auch schon öfter in Österreich und hat auch in der Schule in Kathmandu Deutsch gelernt. Herr Kami, es ist sicher schön, dass Sie so vielen Menschen Ihre Heimat zeigen können, dass Sie ihnen dieses einmalige Naturerlebnis in den höchsten Bergen näher bringen können. Sehen Sie aber die Schönheit dieser Bergwelt inzwischen in Gefahr durch die vielen Touristen?
Ja, momentan fühlen Sie so, es beginnt bald und dann viele Expeditionen. Die kommen nach Nepal oder ich meine, die gehen zum Everest zum Besteigen jetzt Frühling. Und jetzt kommen viele Leute nach Nepal.
Und sind es so viele, dass die Bergwelt leidet?
Ich glaube nicht. Wir haben genug Leute und wir haben genug. In Nepal gibt es viele Möglichkeiten zum Besteigen verschiedene Berge. Wir haben so viele Berge in Nepal. Und ich glaube, das ist nicht so viel. Nicht so viel, aber das ist aus Nepal, das ist gut. Wenn jemand kommt zum Pilex, besteht in Nepal von Ausland, das ist gut. Mhm. Gute Arbeit und eine gute Geschäft in Nepal selber.
Ja, viele Nepalesen sind ja abhängig vom Tourismus. Genau. Wie sieht es denn aus mit dem Müll am Berg? Wenn man jetzt den Mount Everest besteigt, Sie waren ja auch schon oben, welchen Müll sieht man? Wie viel Abfall liegt da rum?
Es ist in Everest. Oder jede Berge, wo jemand geht zum Besteigen in Nepal, jetzt wir haben ein bisschen eine neue Regulation. Und wenn jemand geht zum Besteigen eine Expedition oder eine Berge, dann jede Gruppe, die muss Geld deponieren für den Müll. Und wenn die bringen nicht die Müll zurück nach Kathmandu, dann die kriegt keine die Geld. Deswegen jede Gruppe, die muss bringen die Müll unten. Das ist obligatorisch. Deswegen heutzutage ist viel besser geworden als früher. Mhm. Heutzutage gibt es immer noch ein bisschen Müll, aber nicht so viel wie früher. Heutzutage ist viel, viel besser und viel sauber als früher.
Das heißt, die Leute werden ja ausgestattet mit einem Müllsack und müssen mehr runterbringen, als sie raufgebracht haben im Idealfall. Sind die Menschen sensibler geworden für den Abfall, für den Müll?
Ja. Ich meine, jetzt die Leute von Nepal und auch die Verstehen, was ist eine Müll. Früher, die Leute wissen auch, dass nicht so viel, was bedeutet Müll, was passiert danach, was macht die kaputt, die Natur von dem Müll. Die Leute wissen das früher nicht, aber heutzutage, die alle verstehen das viel besser und deswegen jede ist in Freude zum Bringen die Müll unten. Und wenn die bringen Müll unten, dann die kriegst auch etwas Geld. Dort gibt es auch einige Expeditionen, die machen nur sauber die Everest, Müll oder ein Projekt. Und die kriegst auch jedes, wenn jemand bringt die Müll unten von Gipfel bis Basislager oder so, dann die kriegst auch jede Kilo $4 oder $5 pro Kilo. Denn deswegen, die bringen auch die alle Müll unten nach Basislager.
Das heißt, man kann sogar ein bisschen was verdienen, wenn man aufräumt am Everest.
Genau, ja, richtig, genau.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht noch getan werden, damit sich die Situation noch weiter verbessert? Gibt es da etwas, was Sie sich wünschen würden?
Ich meine jetzt, die nachdem der Müll immer noch, wir muss bringen nach, wir haben keine gute System, keine gute Lösung in Nepal, bis jetzt nachdem Müll, Recycling und so weiter, nicht so viel. Mhm. Und wenn es möglich, vielleicht später, dann wenn die jemand bringen, große Maschinen oder so, Everest-Gebiet, dann die können auch das Recycle machen in Everest-Gebiet. Dann die muss die ganze Müll, die muss nicht tragen, sondern die muss nicht bringen bis am Start. Und das ist auch eine gute Idee, aber bis jetzt gibt es keine solche Möglichkeit. Und dann vielleicht kommt es später, aber heute sind da viele Leute, die studieren. Was ist besser für solche Zeug? Die studieren schon jetzt und dann irgendwann kommt es vielleicht 5, 6 Jahre, das kommt solche Systeme in Everest-Gebiet. Dann das ist viel besser oder viel einfacher für uns alle.
Da wünschen Sie sich noch mehr technischen Fortschritt.
Genau.
Ist es Ihnen denn schon mal passiert, dass Sie irgendwo ein Stück gesehen haben, vielleicht einen liegen gelassenen Schuh oder irgendetwas, ein antiquiertes Ausrüstungsgerät, wo Sie gedacht haben, dass es vielleicht von den ganz frühen Anfängen der Expeditionen auf den Everest?
Mhm. Aber ja, früher schon, aber heute zu sagen, ich habe schon, wann ich war oben gewesen, 2001, ich war oben gewesen mit einer Expedition mit der Blinde von Amerika. Und damals habe ich gesehen, dass es in Lager 4 oben, die Lager 4 heißt, das ist Südzettel. Und dort habe ich gesehen, solche Zeug. Aber heutzutage, wir sehen solche Zeug fast nicht. Wir haben alle solche Zeug untergebracht und dann oben ist es fast nicht heutzutage.
Also da ist schon ordentlich aufgeräumt. Wäre auch schön, wenn der technologische Fortschritt mit dazu beiträgt, dass die Bergwelt am Everest in Zukunft unvermüllt bleiben kann. Dazu später mehr in der Sendung von einer besonderen Biogasanlage, die mit Kot befüttert wird. Ankami Sherpa, ganz herzlichen Dank nach Kathmandu und eine gute Saison am Himalaya. In dreckigen Höhen, der Müll auf den Bergen, dass die Telefonqualität die 6.500 Kilometer Entfernung nach Kathmandu spürbar gemacht hat. Das ist schade. Wir haben gehofft, dass Sie das Gespräch trotzdem einigermaßen verstehen konnten. Es ist ja schon was Besonderes, die Sicht eines Sherpa auf den Müll zu hören. Der amerikanische Journalist John Krakauer wurde 1996 beauftragt, einen Artikel zu schreiben über die Kommerzialisierung am Mount Everest. Er hat deshalb an einer Expedition teilgenommen, hat den Gipfel auch erreicht, aber dann kam ein Wetterumschwung. 8 Bergsteiger starben, viele erlitten schwere Erfrierungen. Seine Erlebnisse hat er in dem berühmt gewordenen Buch In eisige Höhen aufgeschrieben.
Ich stand auf dem höchsten Punkt der Erde. Den einen Fuß in Tibet, den anderen in Nepal. Und befreite meine Sauerstoffmaske von Eis. Eine Schulter gegen den Wind gestemmt, blickte ich abwesend in die unermessliche Weite Tibets hinab. Ganz entfernt dämmerte mir, dass die Landschaftsflucht zu meinen Füßen ein überwältigender Anblick war. Von diesem Moment hatte ich monatelang geträumt, von dem Rausch der Gefühle, der ihn begleiten würde. Aber jetzt, endlich hier, tatsächlich auf dem Gipfel des Mount Everest angelangt, fehlte mir ganz einfach die Kraft, überhaupt etwas zu empfinden. Es war am frühen Nachmittag des 10. Mai 1996. Ich hatte seit 57 Stunden nicht mehr geschlafen. Die einzige Nahrung, die ich in den letzten 3 Tagen hinuntergewirkt hatte, war eine japanische Ramensuppe und eine Handvoll Schokoerdnüsse. Wochenlange Hustenanfälle hatten mir 2 beschädigte Rippenknochen beschert, die jeden Atemzug zur qualvollen Folter machten. Auf 8.848 Meter hoch oben in der Troposphäre gelangte so wenig Sauerstoff in mein Gehirn, dass meine geistigen Fähigkeiten sich auf die eines kleinen Kindes beschränkten. Unter den Umständen fühlte ich so gut wie gar nichts mehr, außer Kälte und Erschöpfung.
Und in diesem Zustand denkt man natürlich nicht an Müllvermeidung. Das muss man im Tal tun, bevor es losgeht. Und das tun wir heute, denn die nächste Saison für die Mount Everest-Besteigung liegt vor uns. Expeditionsleiter und Sherpa sind zum Teil schon angereist, um alles bereit zu machen für den Ansturm der Kunden, die sich ab Mitte April dort einfinden werden, um dann im Mai die Besteigung zu wagen. Wir haben es gehört, auf der nepalesischen Seite bekommen die Touristen teilweise Geld, wenn sie Müll vom Berg mit runterbringen. Auf der chinesischen Seite muss man zahlen, wenn man es nicht tut. Die Chinesen sind für hartes Durchgreifen bekannt und das wollen sie anscheinend auch in Sachen Müll am Berg tun. Es ist ein durchaus ambitionierter Plan und Müllsammelexpeditionen gehören unbedingt dazu. Axel Dorloff hat die Einzelheiten.
Manchmal kriechen sie auf dem Boden, damit die eisigen Höhenwinde nicht ihre Gesichter aufschneiden. Kaum irgendwo ist der Job des Müllsammlers härter als auf dem Mount Everest. Tsering Dandar vom offiziellen tibetischen Bergsteigerteam hat 4-mal den Gipfel des Mount Everest bestiegen. 2018 hat er die Initiative zum Müllsammeln auf dem höchsten Berg der Welt mit angestoßen. Der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua sagte er: Bei meinen Mount Everest-Besteigungen habe ich den Müll gesehen, den andere Bergsteiger zurückgelassen haben. Da dachte ich mir, dass ich etwas tun müsste, um die Umwelt zu schützen und die Berge zu bewahren. 3 Müllsammelaktionen hat Tsering Dandar 2018 begleitet, alle auf einer Höhe von über 5200 Metern. Die Sportverwaltung der Region Tibet hat dazu ein ganzes Team zusammengestellt. Professionelle Bergsteiger und Viehzüchter aus dem tibetischen Hochland. Insgesamt haben die Müllsammler im vergangenen Jahr fast 10 Tonnen Müll vom Berg geholt. Gaskocher, Plastiktüten, kaputte Zelte und menschliche Exkremente. Wenn jetzt mit dem Frühling im Himalaya die Gipfelsaison anfängt, geht die Aktion weiter. Auch für Tsering Dandar. Wir müssen uns für diese Umweltschutzmaßnahmen engagieren. Der Mount Everest und das Himalaya-Gebirge gehören der ganzen Welt. Unser aller Schicksal ist verknüpft. Die Anstrengungen lohnen sich. Und ich hoffe, dass wir noch mehr Menschen dafür begeistern können, Natur und Umwelt am Mount Everest und im Himalaya zu schützen. Ob zurückgelassener Müll, verschmutztes Quellwasser, Helikopterlärm oder Low-Budget-Expeditionen für unerfahrene Bergsteiger. Der überbordende Tourismus hat dem Mount Everest zugesetzt. Ende vergangenen Jahres hat China deshalb die Vorschriften auf der tibetischen Nordseite des Berges verschärft. Das Basislager für Touristen wurde aus ökologischen Gründen um 2 Kilometer verlegt. Außerdem wurde die Zahl der Erlaubnisse für Gipfelbesteigungen auf 300 begrenzt. Das Ziel: weniger Müll und bessere Sicherheit, sagt Nyima Tsering, Direktor der tibetischen Sportverwaltung. Die Besteigung des Mount Everest ist für Menschen, die die Herausforderung suchen, die das Unbekannte erkunden wollen. Das wollen wir nicht stoppen. Aber wir haben Maßnahmen ergriffen, die wirken sollen. In Zukunft werden wir nachhaltige Bergrouten entwickeln und weiter versuchen, die Anzahl der Menschen am Berg zu kontrollieren. Neu ist dieses Jahr auch eine Müllsammelgebühr von $1,500 pro Bergsteiger. Seit 2015 gibt es bereits die Regel, dass jede Person Müllsäcke erhält und mindestens 8 Kilogramm Müll vom Berg herunterbringen muss. Wer das nicht tut, zahlt Strafe. China hat außerdem angekündigt, die Toten am Mount Everest bergen zu wollen. Es gibt dort etwa 300 Leichen, verunglückte Bergsteiger, von denen einige auf einer Höhe von über 8000 Metern liegen. Ihre Bergung gilt als extrem schwierig. Bislang war auch nicht klar, wer dafür zahlen soll. Unklar scheint derzeit immer noch, ob für alle das Einverständnis der Angehörigen vorliegt. Wenn nicht, könnten die chinesischen Behörden diese Aktion nochmal verschieben.
HR2 Kultur der Tag in dreckigen Höhen, der Müll auf den Bergen. Es gibt einige Anbieter für Himalaya-Expeditionen. Einer der erfahrensten ist der Schweizer Kari Kobler. Mitte Januar war Anmeldeschluss für die 50-tägige Expedition zum Everest, die Kari Kobler anbietet. Die Reise ist mal wieder ausverkauft. 50 Tage werden die Teilnehmer vor Ort sein und sich ihren Traum vom höchsten Gipfel erfüllen, hoffentlich. Vom 14. April bis zum 2. Juni. Am 8. Tag der Reise ist laut Prospekt die Ankunft im Basislager auf 5000 Meter Höhe geplant. Dann beginnt die Höhengewöhnung mit mehreren Auf- und Abstiegen zu den Höhenlagern auf rund 7000 Metern Höhe. Die Todeszone über 7500 Metern betritt man dann in einem der wenigen Zeitfenster, die das extreme Wetter am Everest zulässt, und hofft darauf, auch heil rauf und dann wieder heil runter zu kommen. Kari Kobler ist schon in der Nähe des Everest. Herr Kobler, Sie haben zum Glück ein Telefon dabei. Wo sind Sie genau?
Wir sind jetzt auf 4000 Meter am Fuße des Amadablam. Wir versuchen, den Amadablam zu besteigen in den nächsten 14 Tagen.
Okay. Sie bieten ja, wenn ich richtig informiert bin, schon seit 19 Jahren auch Everest-Expeditionen an. Stimmt das?
Ja, seit 2000, genau.
Das heißt auch, Sie haben die langsame Vermüllung quasi miterlebt. Wann haben Sie denn das erste Mal länger über die Müllproblematik nachgedacht?
Eigentlich schon immer. Diese Problematik besteht schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist ja nicht neu, oder? Und es hat einfach sehr lange gedauert, bis Sie gemerkt haben, dass Sie was machen müssen.
Und wie erleben Sie das momentan? Wie reagieren denn Ihre Kunden, wenn Sie inmitten von Exkrementen, zerrissenen Zelten, weggeworfenen Sauerstoffflaschen stehen und doch eigentlich die umwerfende Natur genießen wollten?
Also jetzt übertreiben Sie gerade ein bisschen mit Exkrementen und so. Das ist gerade ein bisschen provokativ, aber es hat natürlich schon Abfall. Aber wir sind schon letztes Jahr angefangen, das aufzuräumen. Und ich würde mal sagen, was im Moment noch vorhanden sind einfach ausgeleierte Zelte, die aber schon seit vielen Jahrzehnten da oben liegen.
Und die Sauerstoffflaschen, wie sieht es damit aus?
Na, die sind weg, da hat keiner Interesse mehr, Sauerstoffflaschen. Ich rede hier immer von der Nordseite, muss man vielleicht noch ein bisschen sagen. Den Everest kann man von zwei Seiten besteigen, von der Nordseite, von der Südseite. Und da hat keiner Interesse, die Sauerstoffflaschen da oben liegen zu lassen, weil die kosten doch ein kleines bisschen Geld und da kein Interesse, die da oben zu lassen.
Ah, das heißt, die Maßnahmen auch mit Strafzahlungen und so, die greifen?
Ja, würde ich mal sagen, ja, die greifen. Es gibt natürlich jetzt schon noch ganz kleine Sachen, die man noch lösen muss. Ist zum Beispiel einfach die toten Bergsteige, die da oben sind. Und die wollten sie ehrlich dieses Jahr runterbringen. Aber die Problematik dabei besteht natürlich, dass wenn diese Bergsteige runtergebracht werden, dass man natürlich wissen muss, wo die hinkommen. Man kann ja dann nicht irgendwo verbrennen, ohne dass die Angehörigen das wissen. Und diese Problematik haben sie ein bisschen unterschätzt.
Und es ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, überhaupt diesen Transport zu organisieren. Es ist auch eine teure Angelegenheit. Wo sind da die Schwierigkeiten?
Ja, ein Faktor ist natürlich der finanzielle Aufwand. Aber das wollten die Chinesen, die chinesische Regierung übernehmen. Und von dem her natürlich fällt das schon mal weg. Aber die zweite Problematik besteht natürlich, dass man zum Beispiel auch wieder auf der Nordseite, auf der Tibetenseite, oberhalb 8600 Meter, die Körper, also die Toten, extrem schwierig bergen muss, oder weil da der Grat ziemlich vertikal ist und durch das natürlich das Runterbringen mit immensem Aufwand verbunden ist. Wenn Sie dann mal auf 8,6 sind, dann ist es eigentlich, würde ich mal sagen, gut machbar.
Wieso ist es dann gut machbar?
Weil es dann nur noch runter geht, weil dann geht es alles gerade runter und oben, oberhalb 8,6 bis zum Gipfel ist natürlich der Grat verhältnismäßig waagrecht und das können Sie sich ja vorstellen, wenn man jemanden waagrecht transportieren muss, ist das viel schwieriger, als wenn man jemanden gerade runterbringen kann.
Nun liest man, dass die ein oder andere Leiche sogar den Weg momentan markiert. Da weiß man dann, da liegt eine Leiche mit grünen Stiefeln und dann sind es nur noch 400 Höhenmeter bis zum Gipfel. Wie ist das denn für Sie oder wie ist das für Ihre Expeditionsteilnehmer, an so einem Leichnam vorbeizugehen?
Ja, gut, das weiß man natürlich, wenn man ans Bergsteigen unterwegs ist, dass sowas passieren kann. Und es soll ja auch ein bisschen aufmerksam machen, dass man nicht bis zum letzten Zacken unterwegs ist und natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht unterwegs sein sollte. Und diese Markierungen, die sind jetzt, ja, da gibt es diese Aussage, könnte man an einem Ort nennen, das ist im Gascherbrunnen in Pakistan. Und hier am Everest gibt es schon auch welche, das liegen, sind im Moment 12 Leichname, die man runterbringen möchte. Aber eben, wie schon gesagt, man muss zuerst abklären, welche Familien dazugehören.
Was man dann tut, wenn sie im Tal angekommen sind. Ja. Der Müll scheint die Menschen ja nicht abzuhalten, sich der Herausforderung im Himalaya zu stellen. Das ist ein besonderer Reiz, einmal im Leben ganz oben zu stehen, auf dem Dach der Welt. Wie würden Sie das Gefühl beschreiben? Wie ist das, wenn man da oben steht?
wenn man das erste Mal da oben steht, dann kann man das noch nicht so richtig realisieren. Aber für jeden Mensch ist es natürlich schön, mal ein kleiner Held zu sein, oder? Also das, glaube ich, das ist nachvollziehbar, oder? Wenn man dann mehr als einmal da oben war, so wie ich, dann kann man da bewusster damit umgehen. Dann ist es schon ein wunderschönes Gefühl, wenn man da oben steht und eigentlich die ganzen Berge rundherum sehen und einfach weiß, es geht nicht mehr höher.
Also wenn man den Everest genießen möchte, dann muss man mehr als einmal rauf. Kari Kobler und seine Himalaya-Expeditionen. Zurück an den Berg, da wo in John Krakaus Bericht in eisige Höhen der Gipfel erreicht ist. Das Wetter kann sehr schnell wechseln am Everest und das tat es 1996.
Ich war ein paar Minuten nach Anatoli Bukrejew auf dem Gipfel angekommen, einem russischen Bergführer, der für eine kommerzielle US-amerikanische Expedition arbeitete. Und kurz vor Andy Harris, einem Bergführer, der wie ich dem von Neuseeland aus organisierten Team angehörte. Bukrejew kannte ich eigentlich nur flüchtig. Harris hatte ich jedoch näher kennengelernt und er war mir ans Herz gewachsen. Ich schoss kurz vier Fotos von Bukrejew und Harris, die sich in Gipfelposen warfen, wandte mich ab und machte mich auf den Weg nach unten. Meine Uhr zeigte 13.17 Uhr an. Alles in allem hatte ich weniger als 5 Minuten auf dem Dach der Welt verbracht. Einen Moment später hielt ich kurz, um ein weiteres Foto zu schießen. Diesmal mit Blick hinab auf den Südgrat, die Route unseres Anstiegs. Ich stellte mein Objektiv auf ein paar Bergsteiger scharf, die sich dem Gipfel näherten. Da bemerkte ich etwas, das zuvor meiner Aufmerksamkeit entgangen war. Nach Süden hin, wo der Himmel noch vor einer Stunde strahlend blau gewesen war, waren der Pumori, die Amadablam und andere niedrigere Gipfel rund um den Everest von einer Wolkendecke überzogen. Später, nachdem 6 Leichen gefunden worden waren, nachdem die Suche nach 2 weiteren erfolglos abgebrochen werden musste, nachdem die erfrorene rechte Hand meines Teamgefährten Beck Weathers amputiert worden war, fragte sich jeder, warum? Obwohl absehbar war, dass das Wetter sich zunehmend verschlechterte, schlugen Bergsteiger im Gipfelbereich die Warnzeichen in den Wind. Warum setzten erfahrene Himalaya-Führer den Aufstieg fort und führten einen Trupp relativ unerfahrener Amateure, von denen jeder satte $65.000 hingeblättert hatte, um sicher auf den Everest geleitet zu werden, in eine offensichtliche Todesfalle?
John Krakauer wollte kein zweites Mal auf den Everest. Bisher haben wir auf die höchste Erhebung geschaut, weil der Müll in so großer Höhe natürlich eine ganz besondere Herausforderung darstellt. Jetzt begeben wir uns mal in etwas tiefer gelegene Regionen, wo das Problem aber durchaus auch bekannt ist. Thomas Bucher ist Pressesprecher des Deutschen Alpenvereins, bei dem man sich ja schon seit 1970 mit der Aktion Saubere Berge darum bemüht, die Menschen, die sich in den Bergen aufhalten, dazu anzuhalten, keinen Müll in die Landschaft zu werfen. Guten Abend, Herr Bucher.
Ja, guten Abend, Frau Rink.
Wie gut klappt das Sauberhalten der Berge inzwischen?
Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Also es ist nicht unser größtes Problem, das wir auch als Naturschutzverband im Alpenverein haben. Da gibt es andere wie Klimawandel oder Verkehr oder Erschließung, die viel größer sind. Früher war das natürlich anders. Also wir denken vielleicht eben gerade an die 70er Jahre zurück oder an die 80er. Da war das Bewusstsein bei den Bergsportlerinnen und bei den Bergsportlern noch nicht so groß, dass man die Berge vielleicht nicht vermüllen sollte und da gut aufpassen sollte, seinen Müll wieder mitzunehmen. Aber das hat sich doch eben ein Stück weit geändert und ist heute auf jeden Fall besser. Und so haben wir eben eher kein so großes Müllproblem in den Alpen.
Wenn ich das Kerngehäuse eines Apfels nach dem Picknick nicht wieder mit ins Tal nehme, dann ist das sicher kein Problem. Bei der Bananenschale wird es schon kritisch. Die verrottet zwar, aber das dauert um die 3 Jahre. Papiertaschentücher und Kaugummis brauchen etwa 5 Jahre. Zigarettenstummel um die 7 Jahre, bis sie sich in Wohlgefallen aufgelöst haben. Und das auch nur, wenn die Dinge nicht durch Minustemperaturen zusätzlich konserviert werden. Das ist für nachfolgende Wanderer natürlich kein schöner Anblick. Wie sensibel sind die Bergbesucher da? Weiß man da, wie lange was da liegen bleibt?
Also Wir denken, dass es schon so ist, dass viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger meinen, wenn man quasi Natur hat, wie eben eine Orangenschale oder eine Bananenschale, dann kann man das wegwerfen. Ganz so ist es dann tatsächlich nicht und das Bewusstsein ist noch nicht so verbreitet, dass man eigentlich, wenn man etwas wegwirft, das eigentlich nur heimisches Obst oder heimisches Gemüse vielleicht sein könnte, weil das dann eben auch so aufgebaut ist, dass es halt auch in der Heimat wieder verrottet. Und je weiter man raufkommt, Sie haben es ja auch schon gesagt, desto kälter wird es und desto länger liegt das dann rum. Das ist vielleicht oft nur ein ästhetisches Problem, jetzt wenn man an Bananenschalen oder an Orangenschalen denkt, aber eben wenn man gerade zum Beispiel an Zigarettenstummel denkt, dann ist das mehr als nur ein ästhetisches Problem, weil da ja auch Schwermetalle und alle möglichen anderen Dinge drin sind. Aber man muss schon sagen, es ist insgesamt in den Alpen, wenn man genau schaut, nicht so ein Problem, wenn man da links und rechts der Wanderwege schaut, liegt da eigentlich wenig Müll rum. Das ist intensiver dann, wenn man vielleicht in die Nähe von Bergbahnen kommt oder in der Nähe von Aussichtsplattformen, wo vielleicht auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Touristen sind, die vielleicht das Bergsteigen nicht so gewohnt sind oder das in der Natur sein wie die Bergsportler.
Das heißt ganz praktisch, wenn man sich wirklich richtig verhalten will in den Bergen, dann bedeutet das ja, alles was rauf geht, muss auch wieder runter, oder?
Ja, genau, das ist so ein Grundsatz, den wir seit eben den 70er Jahren kommunizieren. Alles wieder mitnehmen, was man in die Berge nimmt, das wieder zurücknehmen. Das gilt übrigens genauso auch für die Hütten.
Auf den Hütten gibt es ja gar keine Mülleimer.
Ja, richtig. Wir werden immer wieder gefragt, wo sind denn eigentlich hier bitte die Mülleimer? Also für unsere Alpenvereinshütten, wir haben absichtlich nirgendwo Mülleimer aufgestellt, weil wir eben genau diesen Grundsatz vertreten. Alles wieder mit ins Tal zurücknehmen, was man mit nach oben bringt. Das heißt, wenn ich in eine Hütte gehe und wenn ich da, sagen wir mal, eine Getränkedose kaufe und dann trinke, dann kann ich die auch dem Wirt wieder zurückgeben, weil ich sie dort gekauft habe. Aber die Sachen, die ich selber mitbringe, als Alpenvereinsmitglied darf ich mich auch selbst versorgen auf Hütten, die sollte ich bitte schön wieder ins Tal mitnehmen, weil Hütten sind ja Insellagen und es ist nicht nur schwer, Hütten zu versorgen, sondern es ist auch schwer, sie zu entsorgen. Und wenn jetzt jeder seinen Müll da oben lässt, dann stellt das die Hüttenwirte vor große Probleme.
Das ist auch ein enormer Kostenfaktor, ne? Die Hütten müssen sehr viel dafür ausgeben, den Müll zu entsorgen, ins Tal zu bringen.
Ja, und es ist auch ein ökologischer Faktor. Es gibt viele Hütten, die eben nur durch Helikopter versorgt werden und eben auch entsorgt. Und es ist ja nun schon ärgerlich, wenn man dann viel Motorkraft braucht, um den Müll wieder runterzutragen, den die Leute eigentlich selber runterbringen könnten.
Wir haben es schon gehört, am Mount Everest, da ist das größte Problem eigentlich der menschliche Kot, vor allem in den Höhenlagern. Wie verhält man sich denn in diesem Punkt umweltverträglich auch in den Alpen, wenn man bei einer Bergtour ein dringendes Bedürfnis hat, aber kein Klo in erreichbarer Nähe ist? Was macht man dann?
Naja, also tatsächlich ist es so, Planung ist natürlich irgendwie auch ganz gut und möglichst sollte man schon Infrastruktur nutzen und Hütten nutzen. Aber klar, es kann sein, dass das nicht geht und dann gibt es vielleicht ein paar grundsätzliche Dinge, die man beachten sollte. Das eine ist weg von Wasserläufen, um da nicht das Wasser zu verunreinigen. Das zweite ist möglichst seine Hinterlassenschaften vergraben, wenn das nicht geht, weil man keine Schaufel dabei hat, weil der Boden zu hart ist oder wie immer, dann zumindest abdecken, zumindest mit Steinen oder mit Gehölz oder so und vielleicht ja immer auch ein Klopapier dabei haben, weil das verrottet viel, viel schneller als zum Beispiel Taschentücher.
Von denen wir ja gehört haben, dass sie teilweise bis zu 7 Jahre dann da liegen. Sie haben es schon anklingen lassen, die Berge werden immer beliebter als Erholungsgebiet und mit der Gondel und der Bahn kommt man auch sehr hoch hinaus in der Bergwelt. Welche Projekte planen Sie da, um das Bewusstsein weiterhin scharf zu halten, wenn es denn schon da ist, oder zu schärfen, wenn es noch nicht da ist?
Also wir haben eben auch jetzt noch unsere Aktion Saubere Berge, die hatte natürlich in den 70er Jahren eine andere Gestalt, da waren das viele Sektionen, die tatsächlich auch Müllsammelaktionen gemacht haben und jetzt ist es so, wir haben auf den Hütten eben zum Beispiel so Müllbeutelspender und dort auch eben mit die Information angebracht, dass jeder doch bitte schön seinen Müll wieder mit ins Tal nehmen soll. Das ist einfach so eine Grundeinstellung, die man als Bergsportlerin oder Bergsportler haben sollte, so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen und dazu gehört es eben auch, seinen Müll wieder mit runterzunehmen und dazu haben wir eben diese Spender.
Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein, danke Ihnen. HR2 Kultur der Tag in dreckigen Höhen. Der Müll auf den Bergen, so heißt unsere Sendung. Aber ohne Tiefen keine Höhen und frei nach diesem Motto machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug ins Tal. Da, wo die Müllabfuhren fahren, wo es Abfalleimer gibt und meist kostenlose Sammelstellen für Großes, Giftiges oder Sperriges. Dahin, wo es eigentlich überall wunderbar sauber sein könnte. Wo sich aber zeigt, dass der Mensch offenbar eine große Neigung zum Dreckmachen, zur unnötigen Vermüllung hat. Aus den Augen, aus dem Sinn. Vor allem, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man an derselben Stelle wohl so bald nicht nochmal vorbeikommen wird. Heiko Schneider war für uns beim Müllsammeln auf der Autobahn.
Ein Parkplatz an der A3 bei Rüsselsheim. Überall liegt Müll. Auf den Rasenflächen, auf dem Gehweg oder im Gebüsch. Und das, obwohl hier insgesamt 5 Mülleimer stehen.
Wie man sieht, wieder alles leer, aber rundherum alles voll mit Müll. Die Leute schmeißen einfach neben dran. Die sind dann nicht mehr in der Lage, bis zur Mülltonne zu gehen. Da wird sogar hinterm Zaun geschmissen, der weiter weg ist wie die Mülltonne. Kann ich nicht verstehen. Also sowas kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Sagt Klaus Ziller von der Autobahnmeisterei Rüsselsheim. Er ist im Einsatz, um den Parkplatz vom Müll zu befreien. Häufig liegen hier auch alte Möbel, Reifen oder Schlachtabfälle. Es gibt nichts, was nicht weggeworfen wird. Klaus Ziller säubert den Parkplatz zusammen mit 2 Kollegen. Per Hand und mit Greifzangen. Gut 2 Stunden brauchen sie dafür.
Und dann ist es meistens so eine Woche Ruhe, bis dann der erste wieder anfängt und dann geht es ganz schnell, wo wieder alles verdreckt ist.
Jetzt im Frühjahr sind die Mitarbeiter der Autobahn- und Straßenmeistereien im Dauereinsatz. Auf Hessens Autobahnen, Bundesland- und Kreisstraßen findet jetzt der große Frühjahrsputz statt. Denn bald sollen die Grünflächen entlang der Straßen gemäht werden. Und die müssen dafür müllfrei sein. Wenige Kilometer weiter an der Ausfahrt Raunheim. Ein sogenannter Müll-Hotspot. Hier liegt besonders viel Müll. Kaffeebecher, Zigarettenpäckchen oder Essensverpackungen.
Weil da langsam mehr gefahren wird, da kann man eher mal das Fenster runter machen, was rausschmeißen. Sieht man ja, Fahrbahnränder, alles voll.
Klaus Ziller und seine Kollegen sammeln hier den Müll ein. Nur wenige Zentimeter neben fahrenden Autos und Lkw.
Das ist halt sehr gefährlich, gerade hier im Kurvenbereich. Da sieht man das nicht so früh. Einer geht meistens vorne weg und schaut.
Dieses Mal ist das Dennis Müller. Er weiß, ist die Ausfahrt müllfrei, dauert es auch hier nicht lange, bis sie wieder zugemüllt ist.
Das dauert ein paar Wochen, so einen Monat, dann sieht es fast wieder genauso schlimm aus. Und es geht rasant, wie sich hier der Dreck anhäuft.
Insgesamt 10.000 Tonnen Müll sammeln Dennis Müller und seine Kollegen der hessischen Autobahn- und Straßenmeistereien jedes Jahr. Den Steuerzahler kostet das jährlich rund 3 Millionen Euro.
Das ist halt nicht schön anzusehen, wenn man überhaupt durch die ganzen Anschlussstellen fährt, wie viel Müll einfach da rumfliegt. Das ist halt schändlich.
Sagt er und sammelt weiter Müll auf.
Müll an der Autobahn. Mit dem Bericht über die Niederungen des menschlichen Daseins geht's jetzt wieder hoch hinaus. Zurück zum höchsten Berg, der so viele anlockt, Rekorde zu brechen. Die jüngsten Gipfelstürmer waren bisher ein 13-jähriger Amerikaner und eine 13-jährige Inderin. Ein Japaner kletterte noch mit 80 aufs Dach der Welt. Die älteste Frau war einmal mit 63 und 2012 dann mit 73 nochmal ganz oben. Ein 85-Jähriger starb beim Rekordversuch im Basislager an einem Herzinfarkt. Der Tod am Everest spielt sich meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. 1996 war das anders, denn was sich dort am 10. und 11. Mai am Everest abspielte, das hat John Krakauer aufgeschrieben. Und außerdem waren unter den 8 Toten eben auch erfahrene Bergführer von kommerziellen Anbietern.
Niemand kann die Bergführer der beiden beteiligten Gruppen befragen, denn beide Männer sind tot. Ich kann nur bezeugen, dass ich an jenem frühen Nachmittag des 10. Mai nichts bemerkt habe, was auf das Heraufziehen eines mörderischen Unwetters hingewiesen hätte. Für mein sauerstoffentleertes Hirn wirkten die Wolken, die über dem sogenannten Western Coombe, einem riesigen Gletschertal, aufzogen, harmlos, dünn und kaum der Beachtung wert. Wie sie so in der strahlenden Mittagssonne schimmerten, schienen sie sich von den paar Kondensationswirbeln, die fast jeden Nachmittag aus dem Tal aufstiegen, kaum zu unterscheiden. Ich war ziemlich beunruhigt, als ich mit dem Abstieg begann, aber meine Sorge galt nicht etwa dem Wetter. Ein Blick auf meine Sauerstoffflasche zeigte, dass sie beinahe leer war. Ich musste runter, und zwar schnell. Als ich am Montagmorgen, dem 13. Mai, am Fuß des Kumbu-Eisfalls ankam, warteten Ang Tschering, Guy Cotter und Caroline McKenzie unten am letzten Hang auf mich. Guy gab mir ein Bier, Caroline umarmte mich und dann weiß ich nur noch, wie ich tränenüberströmt auf dem Eis saß, den Kopf in die Hände gestützt. Seit meiner Kindheit hatte ich nicht mehr so geweint. Ich war nun in Sicherheit und die ganze zermürbende Anspannung der letzten Tage fiel von mir ab. Ich weinte um die Kameraden, die ich verloren hatte. Ich weinte aus Dankbarkeit, am Leben zu sein. Ich weinte, weil es ein schreckliches Gefühl war, überlebt zu haben, während andere sterben mussten.
In eisige Höhen. Berge sind nicht nur ein beliebtes Erholungs-, Kletter- und Wandergebiet, die Berge sind auch ein wichtiges Ökosystem. Ein Viertel der Landfläche sind von Bergen bedeckt und auch ein Viertel der an Land lebenden Arten finden sich in den Bergregionen. Und die Berge sind auch wichtiges Trinkwasserreservoir. Und gerade wenn es um das Trinkwasser geht, dann kommt die Müllproblematik ins Spiel. Vor allem eben der Kot, der zu erheblichen Verunreinigungen führen kann. Matthias Jurek vom Umweltprogramm der UN kümmert sich um die ökologische Bedeutung der Berge. Herr Jurek, wie groß ist denn diese Kotproblematik?
Also diese Kotproblematik ist eine sehr große, die natürlich bei den meisten Leuten von uns wahrscheinlich ein Schmunzeln und ein Grinsen hervorrufen wird, weil es einfach sehr schwierig ist, diesen ganzen Kot auch wieder abzutransportieren. Ich glaube, wenn man uns die Alpen anschaut und mit den meisten Hüttenwirten auch sprechen, ist es ein großes Problem, das vor allem auch sehr kostspielig ist, weil sie halt eben auch vor allem Helikopter anfordern müssen, die auch den Müll wieder ins Tal bringen müssen. Wenn man an die Berge denkt, ist es an sich sehr schwierig, einfach ein Müllsystem, ein Müllverwertungssystem aufzusetzen und zu installieren, wie wir es jetzt im Tiefland kennen. Eben weil die Berge sehr exponiert sind, weil viele Regionen sehr schwer zu erreichen sind. Und gerade deswegen ist es sehr herausfordernd, eben sich um die Müllproblematik zu kümmern und eben auf kostspielige Maßnahmen zurückzugreifen, wie eben den Transport vom Müll ab ins Tal mit Helikoptern.
Aber das ist interessant, dass Sie den Kot da erwähnen, der auch an den Hütten anfällt, dass der ja auch abtransportiert werden muss. Darüber macht man sich die wenigsten Gedanken, wenn man zur Toilette geht. Ist das denn jetzt nur am Everest auch so dramatisch oder eben auch, weil es die Hütten betrifft, in den Alpen?
Ich glaube, das ist überall ein Problem, weil wenn man sieht zunehmend, dass wir auch einen sehr starken Druck in Bezug auf Tourismus, auf die Bergökosysteme haben, auch in den Alpen. Ich bin selber in den Alpen aufgewachsen in Österreich und wo ich noch vor 10 Jahren an meinem Berg unterwegs war und vielleicht noch ein paar Leute sich tummelten, findet man heute am Sonntag um 9 Uhr früh schon eine Masse an Leuten. Das heißt, natürlich ist auch ein positiver Effekt vom Klimawandel, weil natürlich es zunehmend in den Städten sehr warm wird. Das heißt, die Leute suchen eine gewisse Abkühlung und auch eine Flucht in den Bergen, was natürlich aber auch sehr hohen Druck auf die Berge mit sich bringt und natürlich auch die Müllproblematik steigern lässt. Das ist aber nicht nur ein regionales Problem, was wir jetzt in Bezug auf Everest auch vorgehört haben, sondern auch ein globales Problem. Die Müllproblematik, egal ob man es jetzt in Afrika sieht oder in den Anden, man hat dort viele Probleme mit dem Müll und generell auch mit der Verschmutzung. Und es fängt schon sehr oft auch bei kleinen Dingen an, dass viele Leute sich nicht bewusst sind, was die Müllproblematik in den Bergen ausmacht. Jeder denkt sich jetzt bei einer Bananenschale, das ist ein organisches Material, ist leicht abbaubar, aber niemand weiß, dass es fast bis zu 5 Jahre braucht, bis eine Bananenschale in den Bergökosystemen auch abgebaut wird. Ja. Und da fängt es schon an, dass viele Leute sich nicht dessen bewusst sind, was es für Konsequenzen hat, ihr jeweiliger Fußabdruck in den Bergen.
Ja, da haben wir schon gehört. Es muss also alles, was raufgeht auf den Berg, auch wieder runter mitgenommen werden vom Bergsteiger selbst, vom Wanderer. Wie weit ist man denn mit der Biogasanlage, die den Kot der Touristen am Everest in Energie umwandeln soll? Da sollen ja rund 12.000 Kilo Kot jährlich verarbeitet werden.
Ich bin jetzt nicht an meinem aktuellen Stand der Dinge, aber dieses Projekt ist im Laufen und es stimmt, ja, man versucht also sich dieser Müllproblematik dahingehend zu widmen, dass man anzunehmen, dass man halt eben Kot und andere Abfälle halt eben in Biogas konvertiert. Da kommen natürlich sehr große Herausforderungen drauf zu, weil natürlich diese Biogasverwertungsanlagen, die wir in tiefer gelegenen Regionen haben, die funktionieren bereits. Wie kann ich aber das Ganze installieren in höheren Regionen, die natürlich ganz andere Bedingungen halt natürlich haben. Und da versucht man das natürlich jetzt gerade zu testen und hoffen, dass man da vielleicht ein gutes Beispiel liefert, das in anderen Bergregionen repliziert werden kann. Und es ist ganz, ganz wichtig, wie bei jeder Lösung, dass vor allem die Lokalbevölkerung sehr stark bei solchen Lösungen involviert ist, die letztendlich auch davon profitieren. muss. Und wenn es um die Müllproblematik auch am Everest geht, dann redet man sehr oft immer über die Probleme und darum, was nicht alles schlecht ist. Aber es ist ganz wichtig, auch aufzuzeigen, eben wie bei diesem Biogasprojekt, also dass es sehr gute Lösungsansätze auch gibt und man versucht auch diese Leute, die lokale Bevölkerung vor Ort auch bestmöglich zu unterstützen.
Da haben wir ja auch schon von unserem nepalesischen Sherpa gehört, dass es auch Expeditionen gibt, die sich hauptsächlich mit dem Mülleinsammeln beschäftigen und dass er da auch sehr darauf hofft, dass der technologische Fortschritt da Verbesserungen bringen wird. Ganz wichtiger Aspekt ist ja eben, dass die Berge Trinkwasserreservoir sind für viele von uns. Wie sauber sind die Flüsse und Seen in den Bergen?
Das ist eine schwierige Frage. Also man muss prinzipiell verstehen, dass die Berge, wie Sie es gerade schon einführend erklärt haben, ein sehr großes zusammenhängendes Bergökosystem sind. Das heißt, sie liefern sehr viele von sogenannten Goods and Services, also Güter und Dienstleistungen, die nicht nur für die Bergregionen und denen darin lebenden Menschen wichtig sind, sondern vor allem für viele Leute auch in den tiefer gelegenen Regionen. Und Wasser natürlich ist eine der wichtigsten Ressourcen. Man muss bedenken, dass fast 60 bis 80 der weltweiten Frischwasserreserven letztendlich von den Bergen kommt. Und wenn man sich natürlich auch die vor Augen hält, wie viele Gletscher es gibt, ist es, glaube ich, auch nicht schwierig, sich vorzuhalten, wie viel Wasser es gibt, das in diesen Gletschern auch quasi gelagert ist. Und es gibt momentan unterschiedliche Studien, die aufzeigen, dass natürlich das Wasser auch beeinflusst wird und natürlich vorrangig durch den Klimawandel, aber auch halt eben durch andere Faktoren wie den Abfall und andere Themen. Und es ist aber auch ganz wichtig aufzuzeigen, dass die Thema Wasserressource deswegen ist auch wichtig ist zu schützen, weil der eben sehr viel Potenzial hat eben für die Entwicklung von gewissen Regionen. Nicht nur jetzt, was die Trinkwasserversorgung betrifft, sondern auch Wasser braucht man sehr viel halt eben für die Landwirtschaft, für die Energienutzung. Sehr viele der armen Regionen investieren sehr viel in natürlich Wasserkraft und Wasserkraft ist nach wie vor eine der wichtigsten Energieressourcen in Bezug auf Bergregionen und viele anderen. Das heißt, Wasser hat eine sehr zentrale Funktion in Bergregionen, die nicht nur, wie schon erwähnt, an Bergregionen für diese wichtig ist, sondern auch für tiefer liegende Regionen. Wasser kann aber in Bezug auf Bergregionen auch sehr großes Konfliktpotenzial haben. Wenn natürlich Länder, die jetzt eben quasi am Wasserursprung sitzen, große Staudammprojekte bauen und das Wasser abkarten, das für tiefer gelegene Regionen wichtig ist, etwa für die Landwirtschaft. Und das sieht man sehr stark an der Region Zentralasien, wo man sieht, dass das ein sehr großes Konfliktpotenzial hat. Und da ist Wasser eine der Kernressourcen, die auch zunehmend Eingangs findet in Thematiken bei regionalen Diskussionen in dieser Region.
Ja, Streit um Wasser, das kennt man ja weltweit. Wir haben uns in den letzten Monaten viele Bilder vor Augen geführt, wie viel Plastik wir im Meer schwimmen haben. Also Müll im Meer, das ist ein großes Thema. Kümmern wir uns zu wenig um den Müll in den Bergen?
Ich denke ja, natürlich ist es alles sehr fokussiert auf die Ozeane und man muss das auch als Anlass nehmen, halt eben sich andere Ökosysteme anzuschauen. Man muss in Bezug auf Berge sagen, wir haben da vor kurzem eine Synthese aufgestellt, ein Assessment, inwieweit wir Daten haben. Und es ist sehr schwierig zu fassen, wie groß die Müllproblematik ist in den Bergen. Es geht hier nicht nur vorwiegend auch um den Müll, den jetzt Touristen hinterlassen oder die lokale Bevölkerung, sondern auch um andere Abfallproblematiken, Minenabbau. Also Sie kennen sicher die Minenproblematik in den Anden und dergleichen. Minenabbau ist ein wichtiger wirtschaftlicher Zweig in den Bergen. Und wir haben im Zuge dieser Synthese, die wir aufgearbeitet haben, es sehr schwierig erfunden, Daten wirklich und Informationen darüber zu sammeln, inwieweit wirklich Müll in den Bergen ein Problem ist und inwieweit auch der Müll, der produziert in den Bergen, letztendlich auch in den Ozeanen zum Beispiel landet. Wenn wir uns die Himalaya-Region anschauen, dann sehen wir, dass viele von den großen Flüssen, die letztendlich auch im Meer dann münden, ihr Wasser auf den Gletschern im Himalaya haben. Wir haben aber keine Daten vorliegen, inwieweit zum Beispiel Mikroplastik, das ist aufgrund von Plastikmüll, der jetzt in den Bergen weggeworfen wird, letztendlich dann auch in unserer Nahrungskette landet. Und ich denke, da ist ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Ozeane. Wir haben jetzt die letzten Tage auch wieder verstärkt gelesen in den Medien, dass Wale gefunden worden, die, weiß ich nicht, 20 oder 40 Kilo oder mehr auch Tonnen teilweise an Müll in ihren Mägen hätten, ist, dass wir hier präventiv wirken müssen, bevor es zu spät ist. Und ich denke, Berge sind leider Gottes noch bei vielen Leuten und auch leider Gottes oft auch in der Politik noch zu sehr im Hinterkopf bei vielen Leuten, weil etwas ist, was vielleicht auch weit entfernt ist und man denkt, okay, was in den Bergen passiert, wird irgendwann einmal zu uns kommen.
Das hängt alles miteinander zusammen. Ja. Und die ökologische Bedeutung der Berge ist dann nicht zu unterschätzen. Ganz herzlichen Dank, Matthias Jurek vom Umweltprogramm der UN. HR2 Kultur, der Tag in dreckigen Höhen, der Müll auf den Bergen. So hatten wir die Sendung heute überschrieben. Die Wiederholung können Sie auf HR Info hören ab 22.05 Uhr oder Sie gehen auf die HR2 Homepage und laden sich den Podcast runter. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.